Danke für euer Lied. Ihr habt uns damit den Blick auf den wahren Polarstern gewiesen. Den Stern, auf den wir schauen, der Stab, an dem wir gehen, der Weg, der uns zum Leben führt. Mein Predigttext kommt passenderweise aus dem Buch der Sprüche. Das hat sich so ergeben. Aber da wir in diesem Vierteljahr im Bibelgespräch das Buch der Sprüche sowieso ständig aufschlagen und lesen, erinnert ihr euch vielleicht noch daran, dass ihr vor einigen Wochen in Sprüche Kapitel 2 in den ersten 8 Versen Folgendes gelesen habt. Ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen und in eurer Bibel und in eurer Übersetzung den Text mitzuverfolgen, auf dem diese Predigt aufgebaut ist. Für die, die jetzt keine Bibel griffbereit haben oder gerne mithören wollen, hier ist der Predigttext. Mein Sohn, meine Tochter, spricht der weise Mann oder Mutterweisheit später im Buch. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet, die Recht tun, und bewahrt den Weg seiner Frommen. Aus diesem Abschnitt ist mir der Satz in Vers 7 seit langem vertraut aus meiner Kindheit. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, vielleicht du auch, wer sind denn die Aufrichtigen, denen Gott es gelingen lässt? Nicht jeder Mensch hat die Gelegenheit, eine Bibel zu lesen. Nicht jeder Mensch in unserer Welt hat die Gelegenheit, etwas von Jesus Christus zu hören, den wir im Lied angebetet haben. Viele Menschen kennen seinen Namen nicht und wissen nicht, um wen es sich dabei handelt. Sind diese Menschen verloren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott einen Menschen dadurch benachteiligt, weil dieser Mensch, ohne dass er etwas dafür oder dagegen konnte, nichts von Gott erfahren hat, von diesem lebendigen, gnädigen, rettenden Gott. Ich habe mich immer an diesem Satz festgehalten, Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen. Wenn einer aufrichtig ist, und Gott kennt das Herz des Menschen, dann muss ich mir um diesen Menschen eigentlich keine Sorgen machen, weil Gott ihn kennt und ihn annimmt. Er ist ja aufrichtig. Auch mir tut es gut, wenn ich Menschen vor mir habe, von denen ich spüre, dass sie aufrichtig sind. Da fühle ich mich wohl in ihrer Gegenwart. Ja, Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen. Jetzt wollte ich natürlich gerne wissen, ob ich zu diesen Aufrichtigen gehöre. Und ich würde auch gerne wissen, ob ich bei einem anderen Menschen irgendwie feststellen kann, ob es sich denn um einen Aufrichtigen handelt oder nicht. Wer sind denn die Aufrichtigen? In meiner Suche nach einer Antwort habe ich mir dann eine Konkordanz genommen. Das habt ihr wahrscheinlich auch zu Hause. Eine Konkordanz, ein Buch, in dem man biblische Worte alphabetisch geordnet findet und dann die jeweiligen Bibelstellen finden kann. Und ich habe alle Bibelstellen gelesen, in denen das Wort aufrichtig vorkommt. Es sind in der Luther-Konkordanz, der Konkordanz der Luther-Bibel, immerhin 5 Texte, und sie haben mir nichts gesagt. Also sie haben mir nicht geholfen, die Frage zu beantworten, wer sind denn die Aufrichtigen? Da stand zwar dieses Wort 5-mal, aber woran man diese Leute erkennen kann, Das steht bei keinem dieser Texte. Dann habe ich mir gedacht, nun ja, aufrichtig, das ist ja so etwas Ähnliches wie ehrlich, grundehrlich. Aber dann habe ich mich gefragt, was mache ich denn mit einem grundehrlichen Atheisten, der mir sagt, ich will Gott nicht haben, ich brauche den nicht in meinem Leben, der stört mich, ich will ohne Gott leben. Der Mensch ist ganz ehrlich und ganz aufrichtig und sagt mir das ins Gesicht, der verheimlicht mir nichts. Soll ich denn jetzt davon ausgehen, dass jeder Mensch, der ehrlich irgendwelche Schweinereien anstellt, irgendwelches Unrecht tut, deswegen bei Gott gut angesehen ist? Das klappte auch irgendwo nicht ganz. Also habe ich mich, und das hätte ich vielleicht gleich tun sollen, wieder an Sprüche 2 gewandt und habe den Text im Zusammenhang gelesen. Das, was wir eben gemacht haben und was wir jetzt noch einmal tun. Denn wenn wir diesen Text genau lesen, dann sagt uns dieser Text, wer denn die Aufrichtigen sind. Und das Geniale ist, ich kann und jeder von uns kann für sich selbst feststellen, bin ich aufrichtig? Und lässt Gott es mir gelingen? Darf ich davon ausgehen, dass ich am Ende auf der Siegerstraße bin? Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, aha, da geht's ja schon los. Wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, wenn du sie bewahrst, wenn du das, was du als richtig erkannt hast, was dir als Gottes Wille begegnet ist, wenn du das annimmst und festhältst, dann bist du auf der Siegerstraße. Das leuchtet ein. Das kann jeder verstehen. Das Gute bewahren. Würde man das Gute, das Richtige, das Wahre, das Schöne verachten, ignorieren, beiseite stellen, das könnte nicht der richtige Weg sein. Ein Kennzeichen der Aufrichtigen besteht also darin, dass sie das, was sie als wahr und gut und richtig erkannt haben, bewahren. Es nicht, wie Jesus einmal sagt, hören, sich umdrehen und alles wieder vergessen haben. Nach dem Motto, hier rein und da raus. Auf Durchzug gestellt. Ein zweites Kennzeichen wird uns in den Versen 3 bis 6 vorgestellt. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst. Wenn man so die Bibel liest, dann liest man das so in einem gewissen Tonfall, meistens nicht so laut, weil entweder liest man es nur für sich selber oder vielleicht für eine Gemeinde und mit dem Mikrofon darf man eh nicht so laut reden, sonst tut es euch in den Ohren weh. Aber dieser Text will eigentlich anders gelesen werden. Wenn du nach Vernunft rufst, Vernunft! Ich höre nur was rauschen. Einsicht! Hört ihr was? Welche Haltung nimmt jemand ein, der nach Vernunft ruft und nach Einsicht fragt? Er spricht nicht nur laut, denn er muss laut rufen, weil die Einsicht könnte sich ja etwas weiter weg verstecken, nicht da, wo ich sie erwarte. Vielleicht muss ich etwas lauter rufen. Rufet lauter, sagt Elia zu den Baalspriestern, denn Baal ist vielleicht gerade ausgetreten. Hab Geduld. Ja, Geduld gehört zum Rufen, zum Suchen nach dem Verlässlichen. Rufen, die Stimme erheben und ihr habt doch gemerkt und ihr macht das automatisch mit, wenn ihr gerufen habt, dann seid ihr erstmal still. Und dann sind die Ohren gefragt, nicht der Mund. Die Aufrichtigen, das sind Menschen, die die Ohren spitzen und sich nach der Wahrheit ausstrecken mit den Ohren und wo immer sie sie hören, da nehmen sie sie an und packen sie in Säckel mit rein. Das habe ich gelernt. Das habe ich verstanden. Das nehme ich mit. So will ich leben. Wichtiger als der Mund sind die Ohren. Um zu hören, wo Wahrheit, wo Vernunft, wo Einsicht, wo sinnvolle Lebensregeln, praktikable Erfahrungen sind. Die findet man hoffentlich bei den eigenen Eltern, hoffentlich auch bei guten Freunden, hoffentlich auch in einer guten Gemeinde. Manchmal findet man sie an ganz überraschenden Stellen, wo man sie gar nicht erwartet hätte. Deswegen ist das Spitzen der Ohren so hilfreich. Nach Vernunft und nach Einsicht, und ich sage jetzt mal summarisch im Sinne unseres Themas an diesem heutigen Tag, wer nach Wahrheit sucht und sich dafür öffnet, hat die Chance, sie zu finden. Daran erkennt man die Aufrichtigen. Es sind also zwei Haltungen, die ich hier in diesen Versen entdecke. Einmal das Bewahren des Erkannten, des als gut Erkannten, aber gleichzeitig die Suche nach Einsicht und Vernunft, nach Wahrheit, nach dem Verlässlichen. Beide Haltungen ergänzen sich einander. Und dann ist im nächsten Satz noch ein zweites Bild, in Vers 4. Wenn du diese Vernunft, diese Einsicht, dieses Bewährte, dieses Zuverlässige suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Gut, wenn wir jetzt im Erzgebirge wären, würdet ihr das alle noch besser verstehen. Denn wenn man da so Bergleute in einer Gemeinde sitzen hat, die 40 Jahre lang unter Tage gefahren sind, mit einer Grubenlampe unter Lebensgefahr wegen eines Wetterschlags und dort unten nach Erzen, nach Silber, nach Gold oder einfach nur nach Kohle gegraben haben. Gut, ich weiß, heute machen das alles die Maschinen, heute gibt es Tagebau, da läuft das alles anders. Aber wir lesen doch ständig, regelmäßig in der Zeitung, dass da irgendwo in China oder irgendwo in Rumänien oder irgendwo in einem Land in Afrika mal wieder eine Grube zusammengestürzt ist, mal wieder einen Wetterschlag gab und 10, 20, 100 Bergleute umgekommen sind. Warum tun sie sich das an? Nun ja, die wollen leben. Richtig, wir wollen leben. Und um zu leben, gehen wir ein Risiko ein. Wir suchen das, was zum Leben gut tut, was wir zum Leben brauchen. Hier geht es jetzt im Bild um Silber und Gold, also um ganz wertvolle Dinge. Für wertvolle Dinge lohnt es sich, sich einzusetzen, auch ein Risiko auf sich zu gehen. Denn erfahrungsgemäß liegt das Gold nicht auf der Straße. Wissen Sie, in Dubai, aber ich weiß nicht, da war ich noch nicht. Da liegt es wahrscheinlich auch auf der Bank, so wie in Stuttgart. Die Schätze, die wertvollen Dinge, die legen wir nicht an die Öffentlichkeit, die verstecken wir, sagen wir es anders, die schützen wir. Wir schließen sie ein, hinter dicken Mauern und Türen. Und nur die Spitzbuben holen sie mit Gewalt. Die Suche nach der Wahrheit wird hier verglichen zum einen mit dem Rufen nach einer Stimme, die mir etwas sagt, was ich zum Leben brauche. Und zum anderen wird es verglichen mit dieser intensiven, lebensgefährlichen, lebenseinsetzenden Suche nach wertvollen Schätzen, für die Menschen in der ganzen Geschichte der Menschheit ihr Leben riskiert haben und bis zum heutigen Tag. Wenn ihr da mal im Weltspiegel oder wo immer schaut, wie in manchen anderen Kulturen Menschen unter den unsichersten Umständen giftige Dämpfe einatmen, tauchen minutenlang, um irgendetwas herauszuholen, um damit ein paar Groschen zu verdienen. Da habe ich mich gefragt, wie viel setze ich ein, um die Wahrheit zu finden, die ich dann festhalten möchte? Der Herr lässt es den Aufrichtigen gelingen. Und da habe ich verstanden, dass die Suche nach dem Verlässlichen, die Suche nach der Wahrheit, die Gott mich erkennen lassen möchte, von mir verlangt, dass ich sie intensiv suche. Mit anderen Worten, dass ich eine Sehnsucht entwickle nach dem Wahren, dem Guten, dem Schönen, dem Verlässlichen. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Alles beginnt mit der Liebe. Und von der Wahrheit zu sprechen, bedeutet, von der Liebe zur Wahrheit zu reden. Und so habe ich meine Predigt überschrieben. Von der Liebe zur Wahrheit. Wer sie sucht, ist ein aufrichtiger Mensch. Und er wird sie dann auch bewahren, was er entdeckt hat. Das Gegenteil dieser Aufrichtigkeit, oder sagen wir es jetzt anders, das Gegenteil dieser Liebe zur Wahrheit wäre, ganz simpel, die Furcht vor der Wahrheit. Und die kennen wir ja alle viel zu gut. Ich möchte euch jetzt nicht notwendigerweise unangenehme Gefühle machen, aber einige von euch haben nächste Woche wahrscheinlich einen Zahnarzttermin. Und ein paar andere wissen, sie sollten einen machen, weil es schon seit ein paar Tagen rumort. Und ihr wisst, wie man sich da fühlt, also ich kenne das auch. Ist das wirklich echt? Geht das wieder vorbei? Ist das nur ein schlechter Traum? Ist das nur ein Tagesgefühl? Ist das echt? Vielleicht an der Wurzel? Muss der wirklich ran mit diesem Ding und dann hoch und nee, ich möchte euch nicht belasten. Aber so ist es doch. Und schon kommt bei uns der Angstschweiß. Die Furcht vor dieser halben Stunde. Und die Furcht vor der Wahrheit führt dazu, dass wir die Wahrheit verdrängen können. Wir drücken sie weg, weil wir sie nicht spüren wollen. Genau das ist das Gegenteil der Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit sagt, komm her, ich nehme dich in meine Arme. Die Furcht vor der Wahrheit sagt, es wäre mir lieber, du gehst weg. Nun sind wir, und das ist wahr, allzumal Sünder. Und die Sünde ist auch eine Krankheit, die uns Schmerzen bereitet, eine Krankheit zum Tod. Und doch, wen wundert's, drücken wir diese Erkenntnis über unsere Sündenkrankheit am liebsten zur Seite, weil sie uns unangenehm ist. Wir verdrängen sie, wir spielen den mir kann niemand was. Ich bin ein anständiger Mensch, habe noch keinen umgebracht. So verdrängen wir die Wahrheit und kommen nicht zu der Aufrichtigkeit, von der die Schrift sagt, wer so lebt, den lässt es Gott gelingen. Nun ist die Furcht vor der Wahrheit beileibe keine christliche Tugend. Und ich lade euch ein, einen Text mit mir aus dem Neuen Testament zu lesen. Haltet euer Kärtchen, euer Jahreslosungskärtchen oder einen Finger bei Sprüche 2, damit wir da gleich wieder zurückkommen können. Aber ich möchte euch einen Text zeigen aus dem Neuen Testament, der mir geholfen hat, zu verstehen, was diese Liebe der Wahrheit, Liebe zur Wahrheit bedeutet oder auch nicht. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, in Vers 18, sagt uns der Apostel Johannes etwas Wichtiges. Neues Testament, ziemlich am Ende, irgendwo vor der Offenbarung, 1. Johannes 4, Vers 18. Ein kurzer, prägnanter Satz. Es lohnt sich, sich den einzuprägen und dann mit der Liebe zur Wahrheit zu verknüpfen. Johannes spricht von Gott und davon, dass Gott Liebe ist und dass der, der in der Liebe bleibt, natürlich dann auch in Gott bleibt und Gott in ihm. Und dann sagt er in Vers 17, dass wir als Christen zuversichtlich sein dürfen im Blick auf das Gericht Gottes. Wir brauchen uns vor dem Gericht Gottes nicht zu fürchten, denn wir lieben ja Gott und fürchten ihn nicht. Und da sagt er in Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Tiefe Einsicht. Kann man doch nur zustimmen, oder? Wenn sich zwei Menschen aufrichtig lieben, verlieren sie Furcht voreinander, Vorbehalte, Unsicherheit, Ängste. Am Ende sind sie so vertraut, dass sie völlig angstfrei sich begegnen, sich einander zeigen und sich nicht mehr fürchten, nicht mehr schämen, weil sie sich vertrauen. Was für ein Geschenk die Liebe doch ist. Umso schmerzhafter, wenn Liebe und Vertrauen bitter enttäuscht werden, ausgenutzt werden, missbraucht werden. Furchtbar. da entsteht dann Furcht vor dem anderen. Und so haben wir auch vielfach als Menschen Furcht vor Gott, weil er unsere Sünde aufdeckt, weil er ein Richter ist. Und hier wird ganz klar gesagt, es gibt den Tag des Gerichts. Jeder wird vor dem Richterstuhl Christi stehen, sagt der Apostel Paulus. Da gibt es kein Vertun. Aber es macht einen himmelweiten Unterschied, buchstäblich, ob ich diesem Richter in Furcht begegne oder in völligem Vertrauen und in Zuversicht. Und davon spricht der Apostel Johannes, von der Zuversicht am Tag des Gerichts. Furcht ist nicht in der Liebe, die Liebe vertreibt die Furcht. Wenn ich diese Einsicht auf die Sprüche anwende, auf den Satz von den Aufrichtigen, denen Gott es gelingen lässt, dann habe ich daraus den Schluss gezogen, Menschen, die die Wahrheit lieben, das sind aufrichtige Menschen. Weil sie die Wahrheit nicht verdrängen, ihr nicht ausweichen, sich nicht in Selbsttäuschung flüchten oder Selbstrechtfertigung, sondern sich der Wirklichkeit stellen, ihrer eigenen Wirklichkeit und der Wirklichkeit Gottes, des Retters, des Heilands, des Gnädigen. Wer die Wahrheit anerkennt und sich nicht vor ihr fürchtet, der findet das Leben. Denen lässt es Gott gelingen. Gott zu lieben heißt, die Wahrheit zu lieben. Idealerweise würde ich den Satz umdrehen, die Wahrheit zu lieben heißt, Gott zu lieben. An dieser Stelle fällt mir ein Zitat ein, das ich in dem Buch Erziehung gelesen habe. Erziehung, Seite 56. Und dann wisst ihr auch, wo meine Kindergeschichte herkam. Was die Welt heute am nötigsten braucht, sind Menschen, die sich um keinen Preis kaufen lassen, die absolut aufrichtig und wahrhaftig sind. Was sind das für Menschen? Menschen, die sich nicht scheuen, Sünde beim Namen zu nennen. Menschen, deren Gewissen so auf ihre Pflicht ausgerichtet ist, wie die Magnetnadel zum Pol. Menschen, die auch dann noch für das Recht eintreten, wenn darüber der Himmel einzustürzen droht. Das sind die Kompassnadel-Menschen. Und jetzt kommt alles darauf an, ihr Lieben, ob die Kompassnadel meiner Erkenntnis, meines Gewissens, meines Denkens arretiert ist oder nicht. Stelle ich die Kompassnadel meines inneren Menschseins nach einer gewissen Erkenntnis, sagen wir mal mit 20 Jahren, habe ich doch schon fast alles gelernt. Ich weiß, ich möchte jetzt die Erstklässler nicht beleidigen, weil die kommen ja nach Hause und sagen, Mama, ich kann lesen und schreiben, wieso soll ich jetzt noch 12 Jahre zur Schule gehen? Völlig überflüssig. Ich kann doch schon alles. Das ist verzeihlich mit 6, 7 Jahren. Wenn ein Abiturient so denkt, dann Gnade ihm oder der Gesellschaft, wenn solche Menschen auf die Menschheit losgelassen werden. Die denken, sie haben jetzt einen Schein in der Tasche, machen eine große Sause, schreiben aufs Auto Abitur und bilden sich ein, sie wüssten was. Haben die niemals von Plato in der Schule gehört? Haben die noch nicht begriffen, dass je mehr ich weiß, desto mehr mir bewusst ist, was ich nicht weiß? Sie müssten eigentlich demütig sein und sagen, 5 Jahre Hochschule, das schaffe ich nicht. Das ist viel zu wenig. 50 Jahre. Ich habe solche Studenten. Und regelmäßig so bei Graduationszeit, so im Frühjahr, wenn dann die 5, manchmal 6 oder 7 Jahre zu Ende sind, dann kommen sie manchmal und sagen, ach weißt du, eigentlich hätte ich jetzt Lust, nochmal deinen ganzen Unterricht zu hören. Jetzt würde ich ganz anders aufpassen. Und vor allem, wenn sie dann vielleicht 1, 2 Jahre Berufspraxis haben, dann erst recht, dann kriege ich manchmal einen Anruf und sage, kannst du mir nicht mal, da sage ich, hast du alles in deinem Skript? Ach so, muss ich mal nachgucken. Naja, klar. Also mich beeindruckt diese Haltung, die hier der weise Mann oder die weise Mutter ihren Kindern mitgibt. Weisheit ist etwas, was man suchen muss, was erforscht werden will, und zwar ein ganzes Leben lang. Das ist Aufrichtigkeit, die sich nicht abbringen lässt von dieser intensiven Suche nach Wahrheit, die sozusagen die Kompassnadel freilässt. Und dann wackelt die. Ich sage euch, das wackelt. Ich habe 6 volle Jahre an der Andrews-Universität studiert, nachdem ich 3 Jahre Marien absolviert hatte. Könnte man sagen, wozu das denn? Aber ich habe in dieser Zeit intensive Phasen durchlaufen, innere Phasen. Phasen von Selbstgewissheit, ich habe die Wahrheit. Phasen der Verunsicherung, was soll ich denn jetzt glauben? Jetzt habe ich 15 verschiedene Theorien und welche stimmt denn jetzt? Ich habe diese Phasen alle durch. War sehr heilsam. Und ich bin dankbar, dass ich sie überlebt habe. Ich meine, im geistigen Sinne überlebt, physisch schon, sondern auch in meiner inneren Entwicklung, dass ich weiß, es gibt Dinge, auf die ich mich verlassen kann, aber es gibt auch Dinge, die habe ich nicht fest in der Hand. Und ich habe mich damals irgendwann entschieden, die Kompassnadel meines Gehirns, meines Denkens, meines Gewissens. Gewissen im griechischen Neues Testament ist das Mitwissen, das, was ich innerlich mitweiß. Diese 2 Stimmen, die manchmal in mir argumentieren, manchmal sind es 5 Stimmen. Ich habe mich entschieden, die Kompassnadel meines Lebens nicht zu arretieren. Das heißt, nicht festzuklemmen. Weil ich gelernt habe, wenn ich das tue, dann habe ich zwar Sicherheit, absolute Sicherheit, ich gehe dann durch die Welt und kann jedem sagen, was Wahrheit ist und merke gar nicht, wie dumm ich bin. Ganz dumm. Weil ich meine Kompassnadel festgeklemmt habe. So kann ich doch niemals Norden finden. Welche Selbsttäuschung zu meinen, ich habe einmal die Wahrheit erkannt, jetzt habe ich sie, jetzt bin ich fertig. Die größte Selbsttäuschung, der ein Mensch verfallen kann. Die Alternative ist nicht unbedingt einfacher. Ständig wackelt die Nadel deines Kompasses. Wenn du dich bewegst, fängt die an, sich zu bewegen. Schläfst du, ist alles ruhig, wunderbar, hast du Frieden. Kaum bewegst du dich, kaum fängst du an zu denken, kaum fängst du an, ein Buch zu lesen, kaum fängst du an, die Bibel zu lesen, und zwar die Bibel und nicht die Lektion, pardon. Kaum fängst du mal selber an zu denken und denkst nicht nur, was andere dir vorgekaut und vorgedacht haben, dann wirst du ja auch verwirrt, weil du nicht weißt, welchen von den 2 Stimmen sollst du denn jetzt folgen, welcher Lektion soll ich denn jetzt glauben. Na bitte, nimm doch einfach mal die Bibel. Und lass uns doch im Leben, im Bibelgespräch, die Bibel einfach lesen und nicht über die Bibel reden. Warum machen wir das so selten? Lass uns doch lesen, was Gottes Wort sagt. Aber ich sage euch, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Denn plötzlich hast du 2, 3, 4 Stimmen. Und wenn du dann noch Literatur liest, ich meine nur adventistische Literatur, gar keine andere. Nur adventistische Literatur. Was sollst du denn jetzt glauben? Was ist denn nun mit unseren lieben Schwestern? Dürfen sie oder dürfen sie nicht Pastorinnen werden? Und was ist denn die Rolle des Mannes? Das Haupt. Wir sind uns da nicht einig als Adventgemeinde. Wem soll ich jetzt glauben? Das Einfachste ist, man sucht sich jemand raus und glaubt ihm, egal was. Das ist das Einfachste, wirklich. Ich gebe zu, für mich ist das nicht immer einfach, solchen Menschen zu begegnen. Und ich mache es denen auch nicht einfach. Das ist schon eine Zumutung. Aber es ist einfach, weil du dir dann jedes weitere Denken und Forschen ersparst. Du musst nicht mehr ins Bergwerk. Du musst nicht mehr in die Tiefe. Du musst nichts mehr riskieren. Du hast die Wahrheit und das bis zum Tod. Was willst du mehr? Es ist eine Versuchung. Und ich wäre ihr auch fast erlegen. Aber dann haben mich die Sprüche nicht in Ruhe gelassen. Den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Denen, die die Wahrheit suchen und deren Gewissen so reagiert wie eine Kompassnadel. Und wenn der Himmel darüber einzustürzen droht, es droht ja gar nicht, der Himmel über uns einzustürzen. Wir können höchstens ein paar Freunde verlieren. Vielleicht die Arbeitsstelle in der Kirche, könnte auch passieren. Kann schon teuer werden. Aber was soll's? Ist es das wert? Ist es wert, die Wahrheit einzutauschen gegen ein Linsengericht? Ja, ich weiß, eine gute Rente ist schon was wert. Ich bin froh, dass ich meine kriege. Habe ich lange genug stillgehalten? Nein. Aufrichtigkeit verlangt, dass du immer und überall zu der Wahrheit stehst, die du erkannt hast, auf die du dein Leben baust. Und für diese Wahrheit einzustehen, lohnt sich jeder Preis. Und wenn wir heute erfahren, dass Christen gekreuzigt werden, verbrannt werden, geköpft werden, gequält werden, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen, dann werde ich ganz still und frage mich, was wäre ich bereit einzusetzen für die Wahrheit, die sich mir gezeigt hat, die Gott mir offenbart hat, an der ich festhalte bis zum Tod. Stern, auf den ich schaue, Stab, an dem ich gehe, Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bist du. Ihr lieben Schwestern und Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde, für mich ist diese Haltung das, was ich mit dem Wort adventistisch verbinde. Das ist für mich die adventistische Grundhaltung, aufgrund deren ich Adventist bin. Weil ich diese Haltung kennengelernt habe, in meinem eigenen Elternhaus, bei meinem eigenen Vater, der da manches riskiert hat, weil er seinem Gewissen treu war. Ich weiß, dass das auch schnell mal so ein bisschen in Sturheit ausarten kann. Ich weiß um meine Gefahren. Aber ich weiß auch um seine und um meine Liebe zu dieser Wahrheit. Herr, ich will nichts vom Schätzen, nichts vom Reichtum der Welt. Hat mein ganzes Verlangen auf den Himmel gestellt. Wie die Kompassnadel ständige Sehnsucht nach dem Nordpol hat, so haben wir Aufrichtigen eine unstillbare Sehnsucht, diesem Jesus zu folgen und der Wahrheit, die er uns im Wort Gottes offenbart hat. Das ist echter, wahrer, nicht nur Uradventismus, sondern auch Endadventismus. Das heißt, der, der bis zum Ende ausharrt. John Nevins Andrews, der junge Spund mit Anfang 20, der später zu dem ersten adventistischen Missionar in Europa wurde, nachdem auch eine Universität benannt ist, wie ich schon erwähnt hatte. John Nevins Andrews rief mit etwa gut 20 Jahren in seinem jugendlichen Leichtsinn aus, I would exchange 1,000 errors for one truth. 1,000 Irrtümer würde ich aufgeben, wenn ich nur eine Wahrheit fände. Sowas sagt man nur im jugendlichen Leichtsinn. Sowas sagt kein erfahrener Kirchenleiter mehr. Ich habe gedacht, wir es mal nicht übertreiben, John, sagen wir mal 100 Irrtümer. Ach nein, 100 Irrtümer, wenn ich das meiner Gemeinde sagen würde, würde mich ja steinigen. Sagen wir 10, so ähnlich wie bei Abraham, der handelt auch mit Gott, ne? Von runter bis auf 10. 10 Irrtümer. Gemeinde, ich frage euch, seid ihr bereit, 10 Irrtümer einzutauschen für eine Wahrheit? Nein, entschuldigt, es ist eine Zumutung. Sowas darf man gar nicht fragen, schon gar nicht am Pult. In der Predigt. 10 Irrtümer. Ja, welche denn, bitte schön, würdet ihr das sofort fragen? Nein, machen wir es mal ganz einfach. 1:1, das ist fair. Da kann keiner was gegen sagen. Bist du bereit, einen Irrtum einzutauschen für eine Wahrheit? Darf ich mal sehen? Es gibt ein paar ganz mutige, todesmutige, das waren vielleicht 5%. Und die anderen sagen, nee, ich bin Adventist, schon seit 20 Jahren, seit 50 Jahren. Mir kann keiner mehr was vormachen. Ich weiß schon, was in der Bibel steht, in der Lektion steht eh immer das Gleiche. Und die Bücher, da lese ich nur die, die die Wahrheit sagen. Die anderen lese ich ja nicht. Nur, welche sagen denn die Wahrheit? Natürlich die, die ich lese, ist klar. Erlaubt mir, was ich sonst in einer Predigt selten mache, aber an diesem Punkt, der so sensibel ist, wo ich mich sozusagen um Kopf und Kragen reden könnte, möchte ich mal doch die kleine alte Dame sprechen lassen. Ich habe ein paar Zitate für euch mit Quellenangabe, wenn es jemand nachlesen möchte. Erstes Zitat: Es ist unmöglich, Menschen den Heiligen Geist zu verleihen, die in ihren Ideen festgelegt sind, deren Lehren alle gleichbleibend und unveränderlich sind. Das ist ein Hammer. Mehr sage ich dazu nicht. Zweites Zitat: Wenn wir unseren Geist offen halten und ständig die Offenbarung erforschen, gemeint ist nicht das Buch Offenbarung, sondern die Offenbarung Gottes, gemeint ist die Heilige Schrift. Wenn wir unseren Geist offen halten und ständig die Offenbarung erforschen, werden wir reiche Schätze der Wahrheit finden. Hört ihr die Sprüche heraus? Alte Wahrheiten werden in neuen Blickwinkeln erscheinen und Wahrheiten werden aufleuchten, die wir bei unserer Suche übersehen hatten. Adventisten sind von Anfang an auf der Suche nach Wahrheit. Und Ellen White schreibt, nach 40 Jahren etwa, nach 50 Jahren, da gibt es noch Wahrheiten, die haben wir übersehen. Ist dir das auch schon mal so gegangen? Du hast deinen Bibeltext schon 100 Mal gelesen, schon 10 Predigten drüber gehört und plötzlich leuchtet der Text völlig neu auf, als hättest du ihn noch nie gehört. Toll, nicht? Was aufrichtigen alle so passieren kann. Drittens, je sorgfältiger wir nach der Wahrheit wie nach einem verborgenen Schatz suchen. Da ist es wieder, Sprüche 2. Denn es gibt helle und wichtige Wahrheiten, von denen wir bisher erst die Schatten erkennen. Desto gewisser werden wir im Licht fortschreiten, wie er im Licht ist. Nummer 4. Immer wenn die Gemeinde Gottes in der Gnade wächst, wird sie beständig ein klareres Verständnis seines Wortes finden. Sie wird neues Licht und neue Schönheit in ihren heiligen Wahrheiten entdecken. Dies war schon immer so in der Geschichte der Kirche und wird auch bis zum Ende so weitergehen. Wenn aber echtes geistliches Leben abnimmt, wächst die Gefahr eines Stillstands in der Erkenntnis der Wahrheit. Die Menschen ruhen sich dann selbstzufrieden auf den Erkenntnissen aus, die sie bereits aus Gottes Wort erhalten haben, und entmutigen andere, die Heilige Schrift noch gründlicher zu erforschen. Sie werden konservativ und weichen Diskussionen aus. Wann hat sie das geschrieben? Gestern oder vor 100 Jahren? Man merkt den Unterschied nicht. Ein letztes. Niemand von uns kann sich mit der Meinung rechtfertigen, dass es keine Wahrheit mehr zu offenbaren gäbe und dass alle unsere Auslegungen der Bibel ohne Fehler seien. Ihr denkt natürlich alle schon an heute Nachmittag, ja? Adventistische Glaubensgrundsätze, ihre Bedeutung, ihre Funktion, darüber werden wir heute Nachmittag reden. Niemand von uns kann sich mit der Wahrheit rechtfertigen, dass alle unsere Auslegungen der Bibel ohne Fehler seien. Die Tatsache, dass gewisse Lehren von uns viele Jahre lang als Wahrheit angesehen wurden, ist kein Beweis für die Unfehlbarkeit unserer Ideen. Alter macht aus Irrtum keine Wahrheit und die Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. Keine wahre Lehre wird durch eine sorgfältige Prüfung etwas verlieren. Wir leben in einer gefährlichen Zeit und sollten deshalb nichts als Wahrheit akzeptieren, ohne es sorgfältig geprüft zu haben, sprach die kleine alte Dame. Mutig war sie, kühn war sie, schonungslos ehrlich, tief aufrichtig. Solche Menschen verdienen Respekt, Achtung, Bewunderung und Nachfolger, Nachahmer. Adventisten, die wirklich Adventisten sind. Sucher nach der Wahrheit und Bewahrer der Wahrheit, die sie erkannt haben. Der frühe Adventismus hatte gute Vorbilder. Eines dieser Vorbilder ist Magister Johannes Hus, der 1415 am 6. Juni in Konstanz pulverisiert wurde. Aus einem einzigen Grund. Er war so stur, dass er von seiner Erkenntnis nicht abzuweichen bereit war. Obwohl man versucht hatte, ihn A, zum Bekenntnis, zur Reue zu führen und B, ihm versuchte, Fluchtwege zu ermöglichen, die er dankend ablehnte. Weil er der Meinung war, dass die Kirche, die doch der Wahrheit verpflichtet ist, gar nicht anders könne, als die Wahrheit anzunehmen, meinte er. Solche Illusionen hatte er über seine Kirche. Ich habe die gleichen über meine Kirche. Die Illusion, meine Kirche würde der Wahrheit folgen, um jeden Preis. Eine Illusion? Kann man noch nicht sagen. Noch haben wir Zeit. Und Johann Hus sagt, das war sein Lebensmotto, vom Beginn meines Studiums an habe ich es mir zum Grundsatz gemacht, dass ich, sobald ich eine richtigere Meinung kennenlerne, sofort von meiner weniger richtigen ablasse und bescheiden und freudig die besser begründete Ansicht annehme. Das ist Demut, das ist Aufrichtigkeit. Der gleiche Hus schrieb, suche die Wahrheit, höre die Wahrheit, lerne die Wahrheit, liebe die Wahrheit, bleib treu der Wahrheit, verteidige sie bis in den Tod. Naja, bis in den Tod, das war wirklich so. Ganz so dramatisch ist es bei uns ja nicht. Höchstens der Tod deines Rufes, der Tod deiner Freundschaften, das könnte passieren im schlimmsten Fall, aber die Wahrheit, die uns zieht, die uns trägt, die Mitte unseres Lebens ist, Christus, Mitte unseres Lebens, die Wahrheit des Wortes Gottes, auf die wir unser Lebenshaus gebaut haben. Es lohnt sich in aller Aufrichtigkeit, dieser Wahrheit zu folgen. Das ist Adventismus, der Zukunft hat. Wir könnten noch viel darüber sagen. Ich belasse es bei einem Hinweis auf zwei Bibeltexte. Der eine Bibeltext ist Römer 12. Darüber könnte man trefflich eine eigene Predigt halten, das will ich aber jetzt nicht beginnen am Ende. Dieser. Dort warnt Paulus davor, er weist die Christen darauf hin, sie sollen sich nicht dieser Welt gleichstellen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euch durch Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Römer 12, 1 und 2. Was es bedeutet, der Welt gleich zu sein, das habe ich als Kind schon gelernt. Was Weltlichkeit ist, das waren meistens Dinge, die man nicht tun sollte. Bei Paulus habe ich dann gelernt, dass diese Weltlichkeit noch was ganz anderes bedeutet, nämlich diese Weltlichkeit, von der Paulus redet, ist das Festhalten am Status quo. Das heißt, ich bin so, wie ich bin, ich bleibe so, wie ich bin, meine Kirche ist so, wie sie ist, wir bleiben so, wie wir sind. Dieses Festhalten am Ist-Zustand, for better or for worse, egal ob es richtig ist oder nicht, wir halten fest. Das ist bei Paulus die Weltlichkeit. Woher weiß ich das? Weil er sagt im nächsten Satz, lasst euch innerlich von Gott umwandeln. Lasst euch eine neue Gesinnung schenken. Und da ist sie wieder, ohne dass es im Text steht. Die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit, die so stark ist, dass sie bereit ist, auch Liebgewordenes beiseite zu lassen, weil die Liebe zur Wahrheit stärker ist als die Liebe zum Liebgewordenen. Das sind nicht die gleichen Dinge. Und der zweite Text, und mit dem möchte ich schließen und lade euch ein, den mit mir aufzuschlagen zum Schluss. Wir gehen dann nicht mehr zu den Sprüchen zurück. In 2. Thessalonicher 2 knüpft Paulus gedanklich an diese Überlegungen an, wenn ich ihn richtig verstehe. Und sagt in Vers 9 und 10, der Kontext ist jetzt ein ganz anderer als bei den Sprüchen, aber vielleicht doch nicht ganz anders. In 2. Thessalonicher 2 geht es um den Widersacher, den Antichristus, den, der gegen Christus arbeitet, obwohl er vielleicht sogar seinen Namen trägt. Und da sagt er in Vers 9, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. So ist der Widersacher. Das genaue Gegenteil von dem, was Gott will. Und jetzt wird in Vers 10 gesagt, wen der Widersacher verführt. Und das ist mir aufgefallen, nämlich mit Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hatten. Das sind die, die verloren gehen. Die die Wahrheit nicht so sehr lieben, dass sie ihnen wichtiger ist als das andere. In den Sprüchen werden die Aufrichtigen die bezeichnet, die nach der Wahrheit suchen wie nach einem verborgenen Schatz. Und alles dafür einsetzen, für diese kostbare Perle, für diesen Schatz im Acker, um ihn zu bewahren. Verführt werden nur die Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Sie gehen unter, weil ihnen andere Dinge wichtiger geworden sind als die Treue zu der erkannten, verlässlichen, göttlichen Wahrheit. Ich möchte gern ein aufrichtiger Mensch sein. Danke euch, dass ihr mir dabei helft, indem ihr zum Beispiel meine Predigt wohlwollend anhört. Denn ich habe mir gerade eben selbst meine Predigt gehalten. Hätte ich nicht gemacht, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und ihr habt gerade eine gehört und könnt überlegen, wie ihr damit umgehen wollt und wie ihr Aufrichtigkeit versteht und wie sehr die Liebe zur Wahrheit euch bewegt. Darin möchte ich gerne ein Vorbild sein. Und ich danke euch, dass ihr mir Vorbilder seid in dieser Liebe zur Wahrheit. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf den ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe. Alles, Herr, bist du. Amen. Manchmal ist es wichtig, Herr, dass wir Dinge vergessen, die hinter uns liegen, damit wir nach vorne schauen, auf das Ziel, auf den neuen Anfang, auf das Leben und nicht auf das, was falsch und schiefgelaufen ist. Manchmal ist es gut, zurückzuschauen in die eigene Lebensgeschichte, in die Geschichte der eigenen Kirche, um zu lernen, wie das rechte Leben gelingt. In dieser Balance zwischen Festhalten und Loslassen, zwischen Suchen und Finden, zwischen dem nicht nachlassenden Bemühen, deine Wahrheit, das Verlässliche, besser zu erkennen und der Bereitschaft, alles loszulassen, was dem im Weg steht, was mich daran hindern könnte. Herr, manchmal zerreißt es uns, manchmal sind wir hin und her gerissen, persönlich oder auch als Gemeinde, als Kirche. Hilf uns, dass wir die Nadel unseres Kompasses frei laufen lassen, dass sie sich bewegen kann, dass sie uns bewegen kann, ja manchmal auch erschüttern darf, weil wir fest vertrauen, dass wir dann Wahrheit finden, wenn wir sie aufrichtig suchen und dein Geist uns dabei leitet. Danke für alles, was du in unserer Lebensgeschichte und in der unserer Familien und unserer Kirche an Einsicht und Erkenntnis geschenkt hast, für die wir dankbar sind, an der wir festhalten wollen. Und danke, dass du uns begleitest auf dem Rest des Weges, dessen Länge wir nicht kennen, damit wir in dieser Haltung unserer Glaubensväter und Mütter unterwegs bleiben, ständig auf der Suche nach dem, was du uns hier und heute als deine Wahrheit sagen willst. Danke, dass dein Heiliger Geist uns leitet, dass er uns die Furcht vor der Wahrheit nimmt und uns eine tiefe Liebe zur Wahrheit schenkt. Eine Liebe zu dir, Herr Jesus Christus, dem unsere Anbetung gehört, unsere Lieder, unsere Gebete, unser tägliches Leben. Dich wollen wir ehren, dir wollen wir folgen. Wir wollen dich anbeten, Herr.